Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecan auf die Ohren, Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie und diesmal eine ganz besondere Folge. Diese Folge haben wir live am 13. Januar 2026 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Die Veranstaltung war der UDL Digital Talk mit den Gästen Dr. Stefanie Hubig, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, und Professor Dr. Christian Scherz, der wahrscheinlich berühmteste Anwalt Deutschlands. Die Gäste haben über das Thema wehrhafte Demokratie in Zeiten der künstlichen Intelligenz diskutiert. Viel Spaß beim Zuhören.
Ein Video, ein Gesicht, das Sie kennen, eine Stimme, der Sie vertrauen. Aber was, wenn es gar nicht echt ist? In diesen Tagen der künstlichen Intelligenz kann man blitzschnell alles herstellen. Und zwar schneller, als man es kontrollieren kann, und noch wirkungsvoller, als man es wieder einfangen kann. Was macht das mit uns? Was macht das mit Vertrauen? Entscheidungen, was macht das mit Demokratie? Ich freue mich auf eine spannende Debatte und ich freue mich sehr, unsere Bundesjustizministerin hier zu haben. Herzlich willkommen, Stefanie Hubig.
Vielen Dank.
Und auf der anderen Seite haben wir Deutschlands berühmtesten Anwalt, Christian Scherz. Unsere Demokratie, Sturm erprobt, ist die eigentlich wehrhaft genug gegen Angriffe im KI-Zeitalter? Können wir das?
Aus meiner Sicht, und ich bin immer optimistisch, ist unsere Demokratie wehrhaft, und sie ist wehrhaft genug. Sie muss sich aber gut aufstellen in diesen Zeiten.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir Phänomenen entgegenstehen, die immer schneller werden, die sich immer stärker verbreiten und die sich von heute auf morgen, ich sage jetzt mal Stichwort letzten Tagen, immer ging es um Grog, ein Phänomen,
also das KI. Vielleicht erklären können, dass von normalen Leuten oder prominenten Nacktbilder hergestellt werden.
Das ist eine künstliche Intelligenz, die Menschen entkleiden kann bis auf den Bikini und die an einem Nachrichtenportal hängt und man das ganz leicht machen kann und damit auch ein Foto von Ihnen, von Herrn Scherz, von mir einfach entkleiden kann bis auf einen Bikini. Also es gibt ganz unterschiedliche Phänomene, die sich ganz schnell entwickeln, die eine unglaubliche Verbreitung haben, und der Staat mit seinen Regeln, ein Staat, der natürlich schon, den es schon lange gibt, glücklicherweise, der aber eben dadurch auch bestimmte etwas starre Regeln hat, der kann manchmal nicht so schnell reagieren, wie andere Menschen einen raushauen, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da müssen wir einfach auch noch mal schneller und besser werden.
Herr Scherz, ist unser Staat vorbereitet? Ist er in der Lage, auf diese neuen Phänomene, diese neuen Dinge, die in irren Geschwindigkeit auf uns einprasseln, damit umzugehen?
Also zunächst einmal, das sage ich immer wieder, auch in Symposien, in Talkshows, in Vorträgen an der Uni, wir haben mit dem besten Rechtsstaat der Welt. Es gibt viele Länder, die beneiden uns um unser Grundgesetz, beneiden uns um unsere juristische Ausbildung, ehrlich gesagt, weil die mit die beste der Welt ist. Das heißt, wenn Leute hier sagen, die Meinungsfreiheit ist gefährdet und so weiter, nein, nirgendwo in Deutschland, nirgendwo auf der Welt ist meines Erachtens zum Beispiel die Presse- und Meinungsfreiheit so gut geschützt wie in Deutschland. Was aber stimmt, was auch Frau Hubig zu Recht gesagt hat, die Demokratie muss wehrhaft sein und der Staat und auch der Rechtsstaat muss auch klare Kante zeigen, wenn Rechte verletzt werden und wenn die Demokratie bedroht ist. Das geht in alle Richtungen. Das geht in Richtung Wutbürger, was Hass angeht. Das geht in Richtung Deepfake und Fake News. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten, auch diesen Dingen jetzt zu begegnen. Und auch Deepfake und KI sind große Gefahren für die Demokratie, weil natürlich Bildmaterial geliefert wird. Wissen Sie, es geht mir selber so, und ich bin jemand, der sich seit 30 Jahren mit dem Recht am eigenen Bild und Wahrheit und Lüge, Falschbehauptungen beschäftigt, wie wahrscheinlich kein anderer Jurist in Deutschland, weil ich das
deswegen sind Sie
mache,
hier.
Ja. Und selbst ich kriege Bildmaterial zugespielt, schicke das Mandanten, sag mal, du bist heute, und er sagt, das stimmt nicht, das ist fake. Das heißt, ich erkenne das, die Unwahrheit einer Bildsituation manchmal nicht mehr. Und das zeigt doch, dass wir dringend, da wird Frau Hubig mir zustimmen, diese Kennzeichnungspflicht für Deepfake und KI-Inhalte brauchen. Der Rezipient muss erkennen, das ist fake.
Ist der Staat zu langsam, zu analog, zu gestrig, dass wir es nicht hinkriegen? Was haben Sie im Ärmel, welche Asse?
Der Staat hat Möglichkeiten, aber der Staat ist eben auch ein demokratischer Rechtsstaat. Ich bin da auch bei Ihnen, klare Kante zeigen, was ist strafbar. Und da müssen wir eben auf diese neuen Phänomene wie Deepfakes, pornografische Deepfakes, aber auch andere Deepfakes eingehen und müssen sie strafbar machen. Das machen wir gerade. Wir arbeiten bei uns im Bundesjustizministerium an einem digitalen Gewaltschutzgesetz, das sich anguckt, wo haben wir Lücken, wo müssen wir noch mal was verändern, das eben auch neue Phänomene mit aufnimmt. Aber wir müssen natürlich, ich sag mal, Strafbarkeit ist das eine, aber ich muss natürlich auch zu meinem Recht kommen.
Herr Scherz, Sie sind ja auf der anderen Seite. Sie vertreten Leute, deren Recht meistens mit den Füßen getreten oder die für den Rechte verletzt werden. Was heißt denn das? Ich bin jetzt mal Advocatus Diaboli, die meisten Plattformen sind ja irgendwo im Ausland, meistens in Amerika. Was macht denn Christian Scherzer? Kann er es überhaupt durchsetzen gegen die Firmen in Amerika, die jetzt auch noch groß mit Meinungsfreiheit hausieren gehen und sagen, jede Form von Unterdrückung, von was auch immer, geht gegen Meinungsfreiheit nach amerikanischem Verständnis? Wie viel können Sie davon durchsetzen?
Also erst einmal bin ich der Auffassung, man muss den amerikanischen Tech-Giganten natürlich die Grenzen zeigen, die in Kontinentaleuropa gelten. Die Amerikaner haben ein völlig anderes Rechtsverständnis. Bei denen ist Freedom of the Speech alles. Das steht praktisch in der Verfassung ganz oben. Deswegen ist in Amerika viel mehr möglich, Koran verbrennen, Auschwitz leugnen und ich weiß nicht was, was in Europa zu Recht verboten ist. Und deswegen muss man den amerikanischen Kollegen immer erklären, wir haben hier einen anderen Ansatz. Wir haben nämlich, wir kommen aus einer humanistischen Rechtstradition, wo der Mensch eben auch in dem Mittelpunkt steht und nicht nur die Medienfreiheiten. Und deswegen, das ist das Erste, was man verstehen muss, dass man Google, Facebook sagen muss, ihr müsst Grenzen erfahren, die vielleicht in bei euch in Amerika nicht gelten.
Aber akzeptieren die auch? Oder was können Sie denn wirklich durchsetzen, wenn jetzt eben ein Bikini-Bild von Ihnen da ist?
Also wir hatten ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und da gab es ursprünglich eine Verpflichtung unter Heiko Maas, dass jeder Anbieter im Inland eine zustellungsfähige Adresse braucht. Also dass er haftet dafür. Das hat jetzt das neue Digital Service Act abgeschafft. Das reicht aus, wenn man in Europa eine hat. Die sitzen aber alle in Irland und versuchen sie mal in Irland eine Preliminary Injunction, also eine einstweilige Verfügung zuzustellen.
Das was können Sie vergessen.
Das ist faktisch nicht möglich. Das heißt, wir haben es jetzt tatsächlich schwerer als früher, weil es EU-Recht ist, deutsche Gerichtsurteile oder Gerichtsbeschlüsse den Tech-Giganten zuzustellen. Das ist ein Riesenproblem, die Rechtsdurchsetzung in Europa gegen amerikanische Tech-Giganten. Aber auch da muss ich sagen, da kann man Dinge auch ändern. Ich will ein Beispiel kurz sagen. Was wir ständig haben, sind diese KI-Fake-Werbungen mit Günter Jauch, Markus Lanz und so weiter, die für irgendwelche Produkte werben. Und ich will ein Beispiel sagen, mein Vater, der ist 90, ist aber immer noch fit, war mal Polizeipräsident dieser Stadt, ruft mich an, kannst du mal Günter Jauch, der ist bekanntermaßen seit vielen Jahren mein Mandant, fragen, der bietet eine Kniesalbe an, die ihn geheilt hat. Ich rufe also Günter Jauch an und sag mal, er meinte, ich kenne diese Kniesalbe nicht, ich habe nie dafür geworben, ich habe auch nie Knieprobleme, ich sitze auch nicht im Rollstuhl. Will sagen, das ist so täuschend echt gewesen. Das ist ein Milliardengeschäft, wo Leute, die eben alt sind, das nicht sofort begreifen, glauben, das ist echt. Und was muss man jetzt machen? Wir gehen dann dagegen vor, schreiben Google an, wenn man die darauf hinweist, es ist eine Rechtsverletzung, müssen die das erstmal löschen. Das ist die aktuelle Rechtslage. Dann ploppt das aber sofort wieder neu auf bei anderen Kanälen, das haben wir auch bei anderen Mandanten gesehen. Auch bei Deepfake-Pornos passiert genau das Gleiche. Die Rechtsverletzung ist da, wir weisen die Google- und Facebook-Leute darauf hin, dann müssen die das tatsächlich rausnehmen, nach deutschem und europäischem Recht.
Ich bin ja auf der Bühne der Einzige, der kein Jurist ist. Wenn wir jetzt ein juristisches Problem haben und wir kriegen das in den Griff und wir gehen dagegen an, können uns es aber irgendwie de facto nicht durchsetzen, haben wir da nicht ein Problem?
Ich wäre jetzt mal nicht so pessimistisch. Ich finde, dass wir schon sehr viel gemacht haben. Sie haben gerade das Netzwerkdurchsetzungsgesetz angesprochen, da war ich damals Staatssekretärin im BMJ bei Heiko Maas. Und mein Kollege Gerd Billen, der andere Staatssekretär, hat das maßgeblich mit auf den Weg gebracht. Damals, als wir das angefangen haben, hieß es, macht es nicht.
Ich weiß.
Legt euch nicht mit diesen großen Konzernen an.
Absolut.
Macht es ja nicht, ihr werdet stranden.
Moment mal, man sagt der Regierung, macht es nicht?
Nein, nicht die Regierung sagt es, sondern viele gutmeinende Ratgeber und Ratgeberinnen. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Wow. Ihr werdet am Ende, es wird nichts dabei rumkommen, es wird nicht funktionieren. Und man braucht manchmal auch eine gewisse Beharrlichkeit. Die Dinge gehen eben nicht von jetzt auf gleich, aber es hat geklappt. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist dann verabschiedet worden und es hat eben auch funktioniert entgegen vieler Unkenrufe.
Absolut.
Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt tun müssen. Wir müssen einfach konsequent und beharrlich, und das werde ich auch tun, den Weg beschreiten. Wir müssen auch immer wieder nachsteuern, weil es eben immer wieder was Neues gibt. Also ich sage, im Bereich des Strafrechts ploppen immer wieder neue Phänomene auf die man, ich sage mal, als normaler Mensch gar nicht kommen kann. Aber auch da müssen wir dann eben nachsteuern und sagen, wenn etwas strafwürdig ist, muss es eben auch entsprechend unter Strafe gestellt werden. Und gleichzeitig müssen wir eben auch gucken, wie wir am Ende auch die Rechte der Betroffenen durchsetzen können, ohne dass sie jahrelang darauf warten, dass irgendwas passiert. Also im Strafrecht genauso wie im Zivilrecht.
Ich will noch mal einen Punkt kurz dazu ergänzen. Beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz damals hat man auch das Dilemma der Politik gesehen. Heiko Maas hatte dann glücklicherweise dieses Gesetz beim BMJ auf den Weg gebracht, weil natürlich es schon längst 11:55 war, was das in Anspruch nehmen dieser Tech-Giganten angeht. Aber er hat es gemacht. Er hat gehandelt, er hat das Gesetz geschaffen. Er wurde angefeindet, Zensur, ist es wieder so weit in Deutschland, man darf nicht mehr so. Das heißt, es kommt sofort von den, ich weiß aber nicht genau, was das ist, von den Internetaktivisten, kommt sofort das Ruf, Zensur, ihr reglementiert das Internet. Ja, und zu Recht. Aber das hat mir gezeigt, das Beispiel nenne ich immer wieder, der arme Heiko Maas, der es gemacht hat und dann dafür zum Zensor gemacht wurde. Und das passiert halt immer wieder. Ich spreche mich zum Beispiel auch für eine Klarnamenpflicht im Netz aus und hatte neulich im Deutschlandfunk eine Diskussion auch mit einer Internetaktivistin, wie gesagt, die ihm sagt, das sei ganz schlimm und ich würde zensieren. Warum kann man denn nicht seinen Namen nennen, wenn man hatet? Warum eigentlich nicht? Bei einer Schülerzeitung muss ich auch im Print einen Verantwortlichen im Sinne des Presserechts angeben. Warum darf ich anonym hetzen?
Sind wir zu aufgeregt in Deutschland, wenn irgendjemand eine Idee hat, dass wir sofort erstmal fest da drauf, nach dem Motto, wer sich nicht wehrt, ist...
Also wenn wir was zu sehr sind in Deutschland, dann sind wir zu aufgeregt und sind viel zu schnell empört. Davon gehe ich aus, ja.
Naja, es ist Teil auch der politischen Auseinandersetzung, dass man das, was die anderen sagen, erstmal grundsätzlich für falsch hält und sich darüber aufregt. Das kommt mit dazu. Was die Klarnamenpflicht anbelangt, habe ich übrigens genau, also ich habe gesagt, wir brauchen die nicht. Ich habe genau das andere, das Gegenteil davon.
Deswegen habe ich es angesprochen.
Ich habe es mir gedacht. Deshalb greife ich es auch nochmal auf. Ich halte
Lassen
das,
Sie uns daran teilnehmen. Warum sind Sie gegen Klarnamen?
Ich halte das im Netz nicht für erforderlich. Warum? Weil ich glaube, dass es nach wie vor eine Anonymität geben soll, dass auch jeder, ich sag mal, der sich bei Instagram oder sonst wo anmeldet, auch mit einem anderen Namen sich anmelden soll. Aber, und das haben wir jetzt gemacht und auf den Weg gebracht, ich finde, man muss diejenigen, die dann Straftaten begehen im Netz, deren IP-Adressen, die muss man dann eben auch haben und dahinter gucken. Und deshalb haben wir einen Gesetzentwurf zur Vorratsdatenspeicherung jetzt auf den Weg gegeben, wo drei Monate lang gespeichert wird, wer hinter mit welcher IP-Adresse ins Internet gegangen ist.
Das ist eigentlich so ein Mittelweg, den Sie jetzt beschreiben.
Ja, aber ich finde, es lässt eben die Möglichkeit, weiterhin auch bestimmte Dinge anonym zu tun. Ich habe zum Beispiel einen Fake-Account bei Instagram.
Nein.
Ich
auch.
Ja.
Das stimmt sogar.
Habe ich. Ja, ich habe einen. Und
die Ministerin hat einen Fake-Account. Was posten Sie da?
Ich poste da gar nichts.
Ich gucke, ich lese
und ich bin bei Instagram. Mich. Aber ich habe auch keine Lust, dass ich irgendwelche Kommentare permanent als Stefanie Hubig bei Instagram bekomme. Also habe ich einen Fake-Account und bin da unsichtbar unterwegs. Und ich finde, das ist legitim und das ist auch ein gutes Recht. Und wenn das nicht wäre, müsste ich meinen vollen Namen, Sie Ihren, Sie hätten dann vielleicht ein paar Mandanten mehr, aber vielleicht auch ein paar Mandate mehr.
Ich habe genug zu tun, aber...
Herr Scherz, Sie sind gegen Klarnamenpflicht, also für Klarnamenpflicht, aber trotzdem Fake-Account bei Instagram.
Ja, weil das im Augenblick erlaubt ist. Also ich kann es gerne...
Da bin ich... Sind Sie Anwalt von Beruf?
Ja. Also erstens ja und zweitens ganz einfach. Ich bin für eine Klarnamenpflicht, wenn man postet, wenn man sich äußert über andere, wenn man Bilder reinstellt, dass man dafür haftet. Okay. Ich stelle gar nichts rein. Ich habe diesen Fake-Account nur, offen gesagt, um zu gucken, was meine Mandanten aus Show, Entertainment oder Politik gerade alles von sich geben, weil ich muss es im Zweifel wieder aufbauen. Ja, und deswegen brauche ich es aus beruflichen
Gründen.
Ich habe keinen eigenen Social-Media-Account unter meinem Namen, außer bei X, ja, es ist leider so, der Kanzlei-Account. Aber ansonsten, ich selber habe auch weder die Zeit, die ganze Zeit zu posten, was ich gerade esse und wo ich mich gerade aufhalte. Aber es ist eben notwendig, um meine Arbeit zu machen. Aber trotzdem bin ich für eine Klarnamenpflicht. Wenn ich poste, muss ich dafür haften und verantwortlich sein. Und deswegen darf man ja nicht vergessen, es ist im Augenblick erlaubt, anonym über jemanden, den man mit Namen benennt, zu hetzen, ihn vorzuführen, seine Persönlichkeitsrechte zu verletzen.
In den USA gibt es eine neue Regierung, die sagt, jeder Regulierung von amerikanischen Firmen geht gegen amerikanische Interessen. In England kamen die Briten auf die Idee, sie würden gerne eine Hintertür bei Apple haben, um eben Straftaten ermitteln zu können, die auf der iCloud basieren. Dann ist J.D. Vance zweimal in England gewesen und puff, war die Idee weg. Wie gut sind denn die europäischen oder lokale Ideen von Gesetzen noch durchsetzbar in diesen Tagen?
Also, dass die Situation insgesamt nicht nur in diesem Bereich, sondern ich sag mal auch in anderen rechtlichen Bereichen, wirtschaftlichen Bereichen nicht unbedingt einfacher geworden ist, ich glaube, das wissen wir alle, das ist jetzt eher hier eine Binsenweisheit und keine besonders tiefschürfende Erkenntnis, aber das darf einen ja nicht abhalten davon, dass man weiterhin dagegen angeht. Und ein Teil funktioniert, ein Teil ist auch, wie Herr Scherz es ja auch gerade ausgeführt hat, liegt natürlich auch daran, dass wir unterschiedliche Rechtssysteme und unterschiedliche Wertungen und Wertigkeiten haben. Das muss man eben auch respektieren ein Stück weit. Aber ich glaube, die Idee, die wir jetzt viel stärker wahrnehmen und auch umsetzen in vielen Bereichen, sei es in der Sicherheit, im militärischen Bereich, im nachrichtendienstlichen Bereich, aber eben auch im Zahlungsverkehr, in anderen Bereichen, dass wir viel stärker uns auf unsere europäischen Kenntnisse, europäischen Fähigkeiten zurückziehen müssen. Das ist, glaube ich, eine, die auch für diesen ganzen Internet- und Digitalbereich gilt. Also ich sage jetzt mal Stichwort Palantir. Das ist eine amerikanische Software von einem, nicht über jeden Zweifel erhaben, einen Menschen, der mit der Demokratie, ich sag mal, der deutlich einen anderen Demokratieansatz hat als den wir hier haben. Ich finde es gut und richtig, dass wir auch als Bundesregierung sagen, Palantir werden wir nicht einsetzen. Es haben einzelne Länder eingesetzt in mehr oder minder abgewandelten Formaten. Wir haben für uns in der Bundesregierung, wir haben das als SPD immer auch gefordert, dass wir gesagt haben, Palantir kann nicht von der Bundesregierung eingesetzt werden. Dafür muss was anderes entwickelt werden. Und wenn wir sehen, wie schnell die technische Entwicklung auch geht, müssen wir uns in diese Large Language Models angucken, wie ChatGPT oder andere.
Bedenkt man, wie schnell Technologien sind, wie schnell die Gesellschaften verändern, wie schnell die tief eindringen und verändern, passiert ja relativ, ist ja manchmal erstaunt, wie relaxed so ein Staat damit umgeht, wie er von außen verändert wird. Manch einer glaubt, dass so Politiker sogar Angst haben vor den US-Plattformen. Ist der eine ganz falsch, Herr Scherz?
Also ich möchte mal anders antworten. Ich finde, gerade weil die Situation jetzt mit Amerika so ist, wie sie ist, und es vielleicht bisher noch so ein paar Grundkonsensdinge gab, wie man den Schutz des Individuums betrachtet, wie man die Meinungsfreiheit betrachtet und so weiter und so fort.
Sie sagen gab, heißt das imperf?
Ja, gibt es noch? Ich bin noch. Ich sage mal zu meinem Kollegen im Gerichtssaal, ich bringe den Satz noch zu Ende. Ist es so, dass es jetzt erst recht eigentlich, finde ich, wir Europäer aufgerufen sind, unsere rechtlichen Auffassungen noch mehr zu vertreten als bisher. Mhm. Und unsere rechtlichen Auffassungen, was den Schutz und die Menschenwürde angeht, sind eben anders als in Amerika. Und ich plädiere dafür, es gibt ja gerade Riesenchancen für Europa, um so deutlich zu sagen. Aus diesem ganzen Dilemma kann man ja auch einen Nutzen ziehen, dass wir hier die Intelligenz hier haben, dass wir die Wissenschaftler herholen können, die Lust haben, in Europa zu arbeiten. Ich sage nur Harvard, Stanford, was da passiert, da guckt man ja nur noch und begreift es nicht mehr, dass diese großartigen Law Schools auch und so weiter einschränken. Das heißt, es ist eine Riesenchance gerade da und eine dieser Chancen besteht darin, denen zu sagen, liebe Tech-Giganten, jetzt werden wir erst recht, wenn ihr uns sogar vorwirft, wir schränken die Meinungsfreiheit an, werden wir euch jetzt mal erklären, wie wir das hier handhaben und wie wir abwägen zwischen Meinungsfreiheit und Menschenwürde und Schutz des Individuums.
Ich will nochmal auf den Punkt kommen, dass es dieser Gedanke ist, vielleicht tun unsere Politiker zu wenig, weil sie Angst haben, ins Fadenkreuz von Amerikanern zu kommen. Also wenn wir an Hate Aid denken, die sozusagen mit nicht mehr einreisen dürfen oder den Ex-EU-Kommissar, dem absurd, ja, Zensur vorgeworfen wurde, was auch
oder immer. Oder den Strafrichter, ne, am europäischen
Gericht. Dem Strafrichter, der seine E-Mail-Konten...
Absurd, nur noch absurd.
Nur nochmal für alle, die nicht Juristen sind, da tut jemand etwas hierzulande, was absolut legal ist. Trotzdem wird er von einem anderen Land, wo zufälligerweise die Server stehen, der Service herkommt, bestraft. Irgendwie will mir das nicht im Kopf. Was, Helfen Sie mir.
Also ich sag mal, bei HateAid habe ich mich auch sehr deutlich zugeäußert, dass ich das für absolut inakzeptabel halte.
Vielleicht noch kurz erklären, HateAid
geht HateAid ist eine Organisation, die Menschen dabei unterstützt, neben anderen Aufgaben, Rechte im Netz durchzusetzen, wenn es Rechtsverletzungen im Netz gibt, die dabei zu unterstützen. Und sie ist auch quasi so eine Art Anlaufstelle, wo man Verletzungen, nationale Anlaufstelle, wo man Verletzungen melden kann, die dann wiederum weitergegeben
werden. Ist doch super.
Das ist super. Die Frauen machen, also die zwei Frauen, die ich kennengelernt habe, Frau von Hodenberg und Frau Ballon, das sind ja auch die beiden, die mit diesen Sanktionen belegt worden sind, machen super gute Arbeit, sind super engagiert, sind absolut auf rechtsstaatlichem Boden unterwegs. Und das geht nicht, dass die mit Sanktionen belegt werden, das ist völlig klar. Habe ich auch deutlich gesagt und ich finde, es ist auch richtig und wichtig, dass man das deutlich sagt. Da bin ich bei Herrn Scherz auch Kante zeigen muss. Ich glaube, das ist auch letztlich die Sprache, die der Präsident wahrscheinlich stärker wahrnimmt an der einen oder anderen Stelle. Aber gleichzeitig macht es auch keinen Sinn, einen rauszuhauen und hinterher alle Türen zuzuhaben. Man muss auch manchmal klar auf Konfrontation gehen und sagen, das sind die roten Linien und bis dahin und nicht weiter. Anders funktioniert es nicht, sonst wird man immer weiter zurückgedrängt und auch nicht ernst genommen.
Aber nochmal, wie schwer fällt Ihnen das? Was geht denn Ihnen vor, wenn Sie dann so wissen, wie recht ist und Sie merken, das wird schwierig, das mal eben so durch, das ist ein langer Prozess. Ist man nicht sauer oder?
Ich kann damit umgehen. Ich werde mich jetzt hier nicht in irgendeiner Form auf die Couch legen bei Ihnen.
Wir sind doch nur Freunde hier.
Ja, ich weiß, aber ich möchte das meinen Freundinnen und Freunden nicht zutun. Nein, es ist, ich meine, wir sind doch alle professionell, ja. Also man muss doch professionell in so einem Job sein und nicht sagen, da bin ich jetzt traurig, beleidigt, wütend, ärgerlich.
Ich würde es gerne noch auf einem anderen Level heben, wenn Plattformen bestimmen, wie weit Reichweiten sind von irgendwelchen Inhalten. Also dann ändert sich ja was eklatant in der Gesellschaft, wenn auf einmal jemand sagt, 2 und 2 ist 5 und Millionen Leute sehen das und 2 und 2 ist 4 sehen 5 Leute. Wie können wir denn damit umgehen? Was macht das mit uns, mit unserer Gesellschaft?
Also das ist ein Thema, ich meine, das ist doch mal ein ganz neues Thema und ich finde, es gibt auch noch viele andere Themen in diesem Zusammenhang zu diskutieren, auch nicht nur die Leute, die, ich sag mal, so im Netz unterwegs sind, sondern natürlich auch, ich sag mal, andere Mächte, die versuchen, Einfluss zu nehmen.
Na klar, von außen.
Die manipulieren, die Deepfakes ganz bewusst und ganz gezielt erstellen. Aber die Frage, finde ich, ist eine, die mich, also ich habe ja gerade gesagt, ich war vorher Bildungsministerin, die mich total beschäftigt hat. Die hat natürlich viel einmal mit Medienkompetenz zu tun, aber man muss halt auch Wissen haben. Wenn ich nicht mehr erkenne, dass was falsch ist und wenn ich einfach auch Ergebnisse einer KI völlig ungeprüft übernehme, dann liefern wir uns Algorithmen aus, die Menschen bestimmen können. Das heißt, das wird aus meiner Sicht eine ganz große Aufgabe sein, in irgendeiner Form Fakten noch weiterhin zu konservieren, sage ich jetzt mal. Ich denke immer, früher ist man an Regal gegangen, ich gehöre zu den Älteren, da hat man so ein Brockhaus rausgeholt, da habe ich dann reingeguckt und dann wusste ich, dass was da drin steht, das stimmt so im Großen und Ganzen, kann man davon ausgehen. Man kennt den Urheber, man weiß, dass es mit einer gewissen Qualität hergestellt ist. Das kann man heute nicht mehr, auch bei wissenschaftlichen Aussätzen, nicht mehr überall nachvollziehen. Und ich glaube, wir brauchen quasi eine Art, wie auch Wissen in der Schule vermittelt wird und auch das Bewusstsein bei den Kindern und Jugendlichen, dass eben der Umstand, dass ich irgendwas prompten kann und in der KI am Ende ein Ergebnis bekomme, mit dem ich dann vielleicht ganz gut in der Schule durchkomme, mir in meinem Leben nicht helfen wird. Weil ich einfach wissen muss, was ist eigentlich das Ergebnis und ist es eines, das auch zutrifft.
Also mehr Medienkompetenz?
Wir brauchen dringend, übrigens auch bei Erwachsenen, kann ich dazu nur sagen. Also ich finde, wir brauchen nicht nur bei Kindern und Jugendlichen mehr Medienkompetenz und nicht nur technische, sondern eben auch den Umgang mit Medien, auch was kann ich glauben, wie gehe ich damit um. Aber wir können, wenn ich jetzt mal das auf das juristische Feld wieder zurückführe, wir sehen, dass es mittlerweile wirklich gute juristische KI gibt. Also es ist, gibt auch große Verlage, große Unternehmen, die KI anbietet im juristischen Bereich. Da höre ich von Anwenderinnen und Anwendern, dann, die wirklich sehr, sehr gute Juristen sind. Das ist super. Also was Zitate anbelangt, was die entsprechenden Urteile, Fundstellen anbelangt. Eine Sekunde. Und die Ergebnisse sind auch plausibel. Das kann man machen, man muss es aber überprüfen. Dafür braucht man weiterhin Jurastudium und ein Referendariat, damit man das irgendwie weiß.
Vielleicht nur sagen, Künstliche Intelligenz, KI, finde ich persönlich super. Ich sehe nur auch die Gefahren, wie bei vielen neuen Sachen, die man damit umgehen muss. Also wenn auf einmal Dinge nicht mehr als wahr oder nicht wahr zu erkennen sind. Also das Beispiel von Ihrem Vater, der dann Günter Jauch und die Kniesalbe, hätte ja, da war es Günter Jauch, eine Kniesalbe, naja, können wir drüber lachen, aber es hätte ja
auch... Naja, es ist auch Betrug, ne? Muss man mal sagen. Es ist eine Straftat. Also,
okay,
aber man muss noch dazu sagen, die Wahrheit ist in Deutschland eigentlich ganz gut geschützt durch Tatbestände wie üble Nachrede und Verleumdung. Nämlich wer wieder besseres Wissen Falsches über jemand anders sagt, der wird verurteilt. Wir haben es auch im Zivilrecht, ist die Wahrheit geschützt. Und das Problem ist nur, dass die in Amerika haben den Begriff der alternativen Fakten ja selbst institutionalisiert, schon in der ersten Ära Trump.
Wie wehrhaft ist denn die Demokratie? Fangen wir mit Ihnen an.
Naja, wir haben ja in der Weimarer Republik gesehen, dass sie gefährdet sein kann und dann auch dass dann auch die Nazis das mit den Mitteln an die Macht gekommen sind, mit den Mitteln der Demokratie. Goebbels schreibt ja noch in seinen Tagebüchern, wie einfach das ging. Ich selber mache keinen Hehl daraus, habe auch der Kollegin Badenberg neulich eine Diskussion bei der Zeit zugehabt, dass ich für ein AfD-Verbotsversuch, also für ein Verfahren bin, weil ich der Auffassung bin, wenn der Rechtsstaat uns diese Möglichkeiten gibt, diese Nazis zu begrenzen, sollte man es zumindest versuchen. Was kann passieren? Wenn die Karlsruhe sagt, wir verbieten nicht, dann ist es halt so, aber wir haben zumindest versucht, diese Demokratie wehrhaft zu machen. Wir haben die Instrumente. Ich bin auch deswegen der Meinung, man sollte sie nutzen. Es gibt aber eben viele Politiker, die sehen es anders. Aber ich finde zum Beispiel, das AfD-Verbot ist ein typisches Beispiel, wo die Demokratie jetzt mal hier wehrhaft sein könnte.
Frau Hubig, wie wehrhaft ist die Demokratie?
Ich kann vielleicht auch was zum AfD-Verbot
sagen. Gerne.
Ich habe nämlich auch eine Meinung dazu und die habe ich schon von Anfang an immer sehr deutlich gesagt. Ich würde nicht sagen von 0 auf 100, also sofort ein AfD-Verbot nutzen, aber ich finde, wir können nicht ein Instrument, das ist die schärfste Waffe, die das Grundgesetz vorsieht, das muss man wirklich sagen. Es bedeutet bei einem Parteiverbot, dass alle Abgeordneten sofort aus allen Parlamenten, die gewählt worden sind, rausfliegen. Das hat viele andere Konsequenzen, auch finanzieller Art, aber ich halte es genauso wie Sie für richtig und für wichtig, so ein Instrument nicht einfach unter den Tisch zu legen und zu sagen, wir machen nur die politische Auseinandersetzung, alles andere wird schwierig, sondern, und ich würde einen Schritt vorher noch gehen, weil ich finde, man kann es nicht einfach so machen und mal gucken, was dabei rauskommt. Und jetzt warten ja auch auf die Entscheidung des VG Köln zur Frage der gesicherten ob die AfD auch auf Bundesebene gesichert rechtsextrem ist oder nicht. Aber wenn entsprechende Entscheidungen kommen und dann, finde ich, müssen wir das mit Erfolgsaussichten eben auch probieren, ganz klar.
Aber vielleicht noch, ich will Sie nicht rauslassen, ich habe Sie gefragt, ist die Demokratie wehrhaft genug in die digitalen Zeiten?
Sie haben doch wirklich Sie haben recht, ich habe nicht darauf geantwortet, aber ich habe eigentlich am Anfang genau das gesagt, ja, die Demokratie ist wehrhaft und wir müssen uns wehren. Und ich sehe es nicht, und ehrlich gesagt ist das auch ein Punkt, der uns alle angeht. Also wir können hier beide sitzen und ich kann hier auch als Politikerin, als Ministerin sitzen, aber es ist ein Punkt, wehrhaft müssen alle sein. Und als ich hier Bundesjustizministerin geworden bin, haben mir Freunde gesagt, ach, das ist super, du musst jetzt verhindern, dass wir mit der Demokratie scheitern. Dann habe ich gesagt, Leute, wir sind nicht in einem Theaterstück, wo wir hier oben sitzen und ihr sitzt im Publikum, sondern wir müssen das alle machen. Also zu einer wehrhaften Demokratie gehören die Bürgerinnen und Bürger, die den Rechtsstaat verteidigen und die darauf pochen, dass wir in einem Rechtsstaat leben und dass wir in diesem Rechtsstaat auch künftig weiterleben wollen und dass wir wollen, dass die Rechte der anderen respektiert werden, dass hier Minderheiten leben können, ohne dass sie in irgendeiner Form rassistisch oder anders entweder beleidigt, verdrängt werden oder vielleicht sogar am Ende remigriert werden.
Nun gibt es ja viele in Deutschland, die sagen, da passiert zu wenig, man müsste dies, jenes in Sachen Digitalisierung, Upload-Filter und dergleichen mehr. Sie kennen die ganze Debatte. Davon träumen Leute und sagen, wenn die Politiker das mal machen würden, dann. Zum Schluss will ich fragen, Herr Scherz, wovon träumen Sie? Was müsste passieren?
Ich finde eigentlich, was Frau Hubig gerade gesagt hat, einen sehr guten Ansatz, dass also uns allen bewusst sein muss, dass wir jeder in unseren Tätigkeiten, in unserem Umfeld, in unserer Arbeit dafür sorgen müssen, dass wir diese wunderbare Demokratie erhalten und sie nicht den Feinden überlassen. Davon träume ich. Und dass das allen bewusst ist. Weil in einem hat Markus Söder recht, es ist jetzt die letzte Patrone der Demokratie, das sehe ich auch so. Ich sehe ja jeden Tag, was hier gerade los ist. Und 25% sind da schon angekommen, darf man nicht vergessen. Aus Wut oder aus anderen Gründen ist es so. Ja.
Wovon träumen Sie?
Ich träume von demselben und ich bin überzeugt davon, dass wir erfolgreich sind dabei. Das ist, wenn wir morgens aufwachen, werden wir irgendwann dann sagen, okay, gut, dass es ein Traum war, aber wir haben es geschafft. Ich glaube, wir haben auch in der Vergangenheit versäumt, miteinander zu reden, auch andere Meinungen, andere Positionen auszuhalten, die uns nicht gefallen. Das ist auch, da würde ich mich genau auch in Mithaftung nehmen. Ich glaube, das müssen wir irgendwie wieder schaffen, dass wir das mehr tun. Der Bundespräsident hat das ja auch immer schon wieder an, ich sag mal, vorgelebt ein Stück weit. Ich glaube, jeder muss da so sein Format finden. Aber ich finde eben, dass diese 60%, die wissen, die zu schätzen wissen und von denen vielleicht auch viele sind, die es für normal nehmen, gerade auch Kinder und Jugendliche, die kennen es ja nicht anders. Ja? Die haben Freiheiten, die können Dinge tun, die können lieben, wen sie wollen, die können die Arbeit nehmen, die sie wollen, die können gehen und kommen, wann sie wollen. Das ist für die selbstverständlich, aber denen zu erklären, dass auch das Demokratie ist und dass das echt hart erkämpfte und umgesetzte Rechte sind, einfach mal nach Frankreich zu fahren und nichts irgendwie an der Grenze machen zu müssen. Das, glaube ich, das müssen wir stärker machen und das können wir auch umsetzen. Da können wir bei erfolgreich sein, da werden wir bei erfolgreich sein.
Wir haben jetzt viel oder Sie haben viel über die Regulierung von Ergebnissen von KI gesprochen, also Löschungspflicht, Kennzeichnungspflicht. Wie sieht es denn aus mit der Regulierung von KI selbst?
Frau Hubig?
Frau Hubig ist da ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil das sind Bereiche, die der Kollege Wildberger im Digitalministerium anspricht. Also wir beschäftigen uns bei uns im Ministerium vor allen Dingen mit den Ergebnissen, also das, worüber ich jetzt gesprochen habe, über die Durchsetzung von Rechten. Die Frage sozusagen, wie sehr kann man eingreifen, wie sehr kann man in dem Bereich regulieren, das ist eine gute Frage. Ich sehe ihn ja morgen, ich gebe sie ihm gleich mal weiter. Der hätte jetzt bestimmt eine Antwort darauf, würde ich mal sagen.
Die Frage ist offenbar so gemeint, dass Sie sagen, ob man bereits die technischen Möglichkeiten untersagt. Ich glaube, das wird sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, man kann zum Beispiel, das Herstellen von Deepfake-Pornos, das ist technisch möglich. Sie können also ein Gesicht einer Frau nehmen und das auf einen Körper setzen und es sieht so aus, als wenn diese Frau Geschlechtsverkehr hat. Sie erkennen nicht, dass es fake ist. Das ist Vergewaltigung, wenn es nicht real ist. So.
Aber das, ich glaube, Ihre Frage war ja eine der Frage der technischen, also quasi schon einen Schritt vorher, was natürlich viel, viel effizienter wäre, weil dann die Dinger gar nicht entstehen. Aber ich glaube, das würde ich genauso einschätzen wie Sie, dass das rechtlich schwierig werden wird.
Digitale Avatare heute können große Reichweite erreichen, können einige Community aufbauen und können berühmter als Politiker sein. Sehen Sie eine Gefahr oder Risiken?
Also ich glaube, in dem Moment, in dem quasi diese digitalen Avatare so sehr mit Menschen, also die Grenzen zwischen Menschen, echten Menschen, natürlichen Menschen und digitalen Avataren verschwimmen, haben sie natürlich, ich sag mal, werden die Probleme größer, zumal sie so einen digitalen Avatar strafrechtlich nicht verantwortlich machen können.
Es gibt Gefahren, es gibt vor allen Dingen auch für bestimmte Berufsgruppen erhebliche Einschränkungen ihrer Tätigkeitsmöglichkeiten. In Hollywood haben doch jetzt alle Angst vor dieser KI-Schauspielerin, die es gar nicht gibt. Mhm. Oder der Beruf des Synchronsprechers oder des Übersetzers wird ausfallen. Ja? Also Sie können ja inzwischen Sprachen komplett, das haben wir ja wie gesagt auch als Fällen, Sie können ja Sprachen inzwischen komplett nachahmen. Also klar kann man fiktive Figuren erfinden, die nicht erkennbar keine Menschen sind. Und wo da die Gefahren liegen, das ist ja offenbar und das sind auch Gefahren, die bestehen. Ich glaube, es wird nur sehr schwer, das rechtlich einzufangen. Mhm. Es sei denn, es werden halt auch durch diese Methoden wiederum Straftaten begangen, Unwahrheiten verbreitet etc. Ja, also, aber das muss man beobachten.
Ich habe noch mal eine konkrete Frage an Sie beide zum Umgang mit Grok. Was macht man denn jetzt, wenn Elon Musk nicht reagiert auf die klaren jetzt doch Äußerungen von der Kommissionspräsidentin, auch der britischen Regierung? Wie kann man am Ende das Recht dann durchsetzen?
Also ich habe die Kommissionspräsidentin so verstanden, dass sie sich nicht nur geäußert hat, sondern dass sie ein Verfahren prüfen und dann gegebenenfalls einleiten wollen gegen Grok. Die Tatbestände, die Kinder und Jugendliche betreffen, sind heute schon unter Strafe gestellt. Absolut. Also weitestgehend, das ist Kinderpornografie. Und da sind wir mit der Strafbarkeit sehr weit. Da geht es ums Besitzen, ums Herstellen, ums Verbreiten. Das heißt, der Bereich ist komplett abgedeckt oder weitestgehend abgedeckt. Bei dem Bereich der Erwachsenen, bei dem Herstellen dieser Bilder, da haben wir tatsächlich noch Lücken und da sind wir ja gerade dabei, dann entsprechend auch das umzusetzen. Ich denke, dass wir strafrechtlich und dann bei der Durchsetzung damit umgehen können. Ich glaube, ein Punkt, den muss man vielleicht auch noch mal sehen, wenn man sich die Zahlen anguckt von diesen Fake-Bildern, die da erstellt worden sind, betreffen, glaube ich, 90% Frauen. Also kann man darauf erkennen, dass das Frauenkörper sind oder Frauengesichter sind. Und ich glaube, das, was da ja noch dahinter steckt, ist ja nicht nur die Verletzung der einzelnen Person, der Rechte der einzelnen Person, sondern es ist halt auch ein gesellschaftliches Phänomen oder auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die ja ein Stück weit auch damit drinsteckt und die vielleicht auch ganz bewusst von Elon Musk befördert wird, dass man eben solche Tools Menschen zur Verfügung stellt, damit sie genau das tun können. Weil ich finde, das ist schon auch ein Zeichen, vielleicht ein Stück weit dieser Zeit.
Ich bin eigentlich der Auffassung, dass die Anwendung von GROK auch für die Erwachsenen eine Verletzung des Rechts am eigenen Bild ist. Und das steht unter Strafe als Antragsdelikt im Kunsturhebergesetz. Das heißt, nach deutschem Recht ist auch das untersagt, und zwar auch durch strafrechtliche Normen. Das ist § 33 KOG, das heißt, die Verbreitung von Bildnissen ohne Einwilligung des Betroffenen, es sei denn, es gibt Ausnahmen, ist eine Straftat. Auf geht's.
Die Politiker sind ja in der Pandemie in einen besonderen Schutz gestellt, was in Bezug der Beleidigung ist. So, ein Politiker, der jetzt nicht mehr im Amt ist, hat wohl 180 Anzeigen gemacht.
Also ich war Präsidentin der Kultusministerkonferenz während der Pandemie. Da können Sie sich vorstellen, wie hoch es hergegangen ist. Ich habe mich übrigens immer für offene Schulen eingesetzt mit meiner Ministerpräsidentin zusammen, ist aber nebenher. Also das sind allgemeine Straftatbestände, Beleidigung, Verleumdung. Da kann man selbst, wenn man das möchte, Strafantrag stellen und zur Polizei gehen. Das muss jeder oder zur Staatsanwaltschaft, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe das in einem einzigen Fall gemacht, bei allem, was da angekommen ist, und das war heftig als das, was jetzt ankommt, weil es wirklich ja auch vielen Menschen an die Substanz gegangen ist, so oder so. Ich finde, das muss jeder am Ende selber entscheiden.
Richtig ist, dass in der Pandemie ein zusätzlicher Beleidigungsstraftatbestand geschaffen wurde für Politiker, die eine höhere Strafandrohung haben, wenn es Politiker betrifft. Das war dem Umstand geschuldet, dass Politiker massivem Hass ausgesetzt waren. Ich persönlich, der, wie Sie schon merken, schon eher für eine stärkere Regulierung ist, fand das nicht besonders glücklich, weil wir hatten gerade den Paragraph für Majestätsbeleidigung im Fall Böhmermann abgeschafft.
Ach, stimmt. Ja, Sie haben
und
recht.
Dann kam der Gesetzgeber und schuf jetzt dieses Sonderstrafrecht für Politiker, was ich meines Erachtens persönlich nicht not tut, weil der Politiker ist durch die einfachen Beleidigungstatbestände hinreichend geschützt. Deswegen fand ich es politisch damals nicht besonders.
Sie haben völlig recht, genau.
Ich glaube 188.
Ja, genau, mit der mit der entsprechenden Durchsuchungsmöglichkeit, die dann da zum Teil gezückt worden ist. Also da bin ich bei Ihnen, ich finde auch. Aber es ging damals, ich glaube, der Ausgangspunkt war, dass vor allen Dingen Kommunalpolitiker und Politikerinnen vor Ort wirklich auch unmittelbar. Und es ist was anderes, ob ich da bin und in meinem Briefkasten liegen Drogen und was weiß ich, alles Mögliche drin. Oder ob das, ich sag mal, mit einer gewissen Distanz passiert.
Wir haben viel gehört. Wir haben irgendwie einen optimistischen Ausblick. Wir müssen es nur tun. Ich danke vielmals Stefanie Hubig, unsere Bundesjustizministerin. Danke, dass Sie da waren. Und vielen Dank an Christian Scherz, Deutschlands bekanntesten Anwalt. Danke. Mein Name ist Charlie Obertei.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren, Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.